Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Mein Name ist Simon Hillebrecht, bei mir sitzt Eike Schäfer. Hallo Eike.
Hallo Simon.
Herzlich willkommen von uns beiden, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. In dieser Folge gibt es nicht nur einen Gast, sondern sogar zwei Gäste. Einmal Frau Dr. Kerstin Volland, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Und einmal Frau Melanie Kuhlmann, auch du herzlich willkommen.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Ihr beide habt was unglaublich Interessantes mit eurem Leben angestellt, könnte man so sagen. Denn ihr beide seid Sterbebegleiterin bei der Hospizbewegung in Herford. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum wir euch heute eingeladen haben zu diesem Thema, was vor uns liegt. Aber ich glaube, das Spannendste und was den meisten Leuten auf der Zunge liegt, wenn man das hört von einem anderen Menschen, ist: Wie seid ihr beide eigentlich dazu gekommen, diesen schwierigen Schritt mit anderen Menschen zu gehen?
Simon, darf ich eingreifen?
Ja.
Ich glaube, wir sollten vielleicht erst einmal nochmal vorstellen, was Hospiz ist und wie die Hospizarbeit funktioniert.
Das könnten wir auch tun. Okay, Eike, du hast vermutlich recht. Vermutlich, weil ich Pfarrer bin, hat sich mir das nicht so direkt erschlossen, dass das eine Frage ist, die auch Leute umtreiben kann. Dann fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Hospiz?
Was ist ein Hospiz? Ein Hospiz ist eigentlich so gedacht gewesen, ursprünglich als Zufluchtsraum für sterbende Menschen, als vielleicht wirklich so auch als Gastraum, weil in stationären Hospizen spricht man überhaupt nicht von Patienten, sondern es sind Gäste. Und die Idee ist, diese letzte Zeit des Lebens, die einfach auch eine Zeit des Lebens ist, mit so viel Lebensqualität wie möglich verbringen zu können. Und auch so, ja, vielleicht auch so alltagsnah wie möglich. So, also gut aufgehoben zu sein, palliativ versorgt zu sein, aber vor allen Dingen auch mitmenschlich begleitet zu sein. So, und ich glaube, dass den meisten Menschen ein stationäres Hospiz ein Begriff ist, eher als ein ambulanter Dienst. Und wir in Herford sind eben ein ambulanter Hospizdienst.
Das heißt, man unterscheidet grundsätzlich erstmal zwischen diesem einem Haus als Hospiz oder dann, wenn Menschen quasi zum Begleiten nach Hause in die eigentlichen Räumlichkeiten kommen. Das sind die zwei Hospizarten, die man erstmal so unterscheidet.
Genau, ich glaube, wenn man es Hospiz nennt, schon. Es gibt dann nachher doch die Palliativstationen in Krankenhäusern, wo man dann ja auch nochmal die Möglichkeit hat, untergebracht zu sein in der letzten Lebensphase. Aber so grundsätzlich von der Hospizbewegung her ist es so, genau, dass ich halt entweder eine Station oder halt ein ganzes Haus habe, wo ich zum Sterben hinkomme, oder eben, wie wir das machen, dass wir die Menschen da besuchen, wo sie leben. Das heißt halt entweder tatsächlich im häuslichen Umfeld zu Hause oder eben das auch in Pflegeheimen oder im Krankenhaus, je nachdem, wo sie sich befinden.
Mhm. Und wie ist eure Funktion in dieser Hospizbewegung, wie ihr sie gerade geschildert habt? Macht ihr beide das Gleiche oder gibt es da signifikante Unterschiede? Okay, nicken.
Die gibt es, genau. Ich bin als ehrenamtliche Sterbebegleiterin dabei. Das heißt, also bei mir ist das auch nicht gleich der ganze Tag, den ich investiere, sondern ich habe halt noch einen ganz normalen Beruf nebenher und mache das in meiner Freizeit.
Okay, was ist dein normaler Beruf?
Ich bin Beraterin und Coach.
Okay.
Und genau, seit 2 Jahren selbstständig, und von daher habe ich da die Freiheit, es auch so einzurichten, dass ich auch tagsüber begleiten kann.
Alles klar. Und Kerstin, was machst du in der Hospizbewegung?
Ja, ich bin dort tatsächlich angestellt als hauptamtliche Koordinatorin. Und meine Aufgabe ist es, zusammen mit einer Kollegin so die ersten Kontakte zu den Menschen, die bei uns anrufen und Begleitung wünschen, eben zu pflegen, sie zu beraten, wie Begleitung aussieht, zu hören, irgendwie, was sie brauchen, wie die Situation vor Ort ist, und vor dem Hintergrund dann eben zu schauen, wer von unseren ehrenamtlichen Begleitern, wie Melanie das eben macht, dort eingesetzt werden kann, wer die Zeit hat, wer auch, tja, menschlich mit reinpasst. Und anderer großer Teil unserer Aufgabe so in der Koordination ist es eben, die Begleiter in ihrem Tun zu unterstützen.
Alles klar. Und hast du auch als ehrenamtliche Sterbebegleiterin angefangen oder bist du direkt mit eingestiegen als Koordinatorin?
Ja, ich bin sozusagen direkt als Koordinationskraft irgendwie hineingestürzt.
Okay, das heißt, du hast eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel direkten Kontakt mit dem, was die Menschen quasi auf ihren letzten Schritten umtreibt. Mhm. Oder siehst du davon auch sehr viel, weil es doch eine sehr enge Koordinierung erfordert?
Ja, also es ist schon so, dass, sag mal so, in diesen Erstkontakten, es bleibt häufig nicht bei einem Erstgespräch, sondern die Hemmschwelle, auch einen Hospizdienst mit ins Boot zu holen, ist schon relativ hoch, sage ich mal. Also die Menschen, die uns anfragen, sind an einer Stelle, wenn sie von sich aus auf uns zugehen, wo sie eigentlich schon viel akzeptiert haben, dass so das letzte Stück des Lebens erreicht ist. Bei anderen braucht es vielleicht auch ein bisschen gemeinsames Gespräch, um zu diesem Punkt wirklich hinzukommen, dass sie sich öffnen, dort jemand anderen nochmal mit ins Vertrauen zu holen. Von daher sind es manchmal mehrere Erstgespräche. Und meine Kollegin, die Susanne Diekmann und ich, wir machen es eigentlich auch so, dass hin und wieder wir beide auch begleiten, einfach um diesen ganz wesentlichen Kontakt, der Hospizarbeit ausmacht, nicht zu verlieren.
Was hat euch denn dazu bewegt, sich diesem Thema, also im Leben so einen Raum zu geben? Also das ist ja auch einfach ein Thema, wo sich viele auch einfach gerne sich nicht gerne stellen möchten quasi. Und ihr geht damit quasi täglich um. Also was hat euch bewegt, da so viel Energie und auch vielleicht Leidenschaft rein zu investieren?
Jetzt kommt meine spannende Frage.
Ich denke schon die ganze Zeit über diese Frage nach und irgendwie fällt mir nichts Besseres ein als Neugier, tatsächlich. Mhm. Also ich habe wenig Berührungsangst mit dem Thema und das eigentlich schon immer. Mhm. Und hatte jetzt, also die Ausbildung habe ich 2017 gemacht. Mhm. Und das war aus dem Wunsch raus, irgendwie mit dem Leben so richtig in Kontakt zu sein, was Wesentliches zu machen. Also ich habe vorher als Unternehmensberaterin gearbeitet und war halt viel in Unternehmen unterwegs. Und also das ist auch tolle Arbeit. Und gleichzeitig hat man an manchen Stellen irgendwie das Gefühl, worüber ihr euch streitet oder was hier an Konfliktpotenzial da ist, was hat das denn mit dem eigentlichen Leben zu tun? Und Hospizarbeit ist einfach sehr, sehr persönlich und sehr, sehr nah an dem, was wirklich zählt. Und das hat mich gereizt.
Das finde ich erstmal spannend zu sagen, da wo der Tod ist, da spüre ich Leben. Das ist dass das sich nicht ausschließt, finde ich erstmal einen guten Gedanken. Aber Kerstin, bei dir?
Ja, ich finde, Leben reinholen ist ein gutes Stichwort, was Melanie schon sagte so. Obwohl es bei mir vielleicht ein bisschen anders war, ich habe mit meinen Großeltern in einem Haus zusammengewohnt und als ich so in der Pubertät war, so in dem Alter, ist mein Großvater gestorben. Aber auf eine Weise, die war für mich einfach so eindrücklich. Er hatte eine Krebserkrankung und nach einer großen Operation hat man ihm eben gesagt, wenn es gut geht, noch ein gutes Jahr, ein gutes lebenswertes Jahr. Und ab dem Zeitpunkt gab es so bei uns zu Hause die Erfahrung, dass Zeit runtergezählt wird, weil mein Großvater dort nur so mit umgehen konnte. Und ab dem Zeitpunkt war das irgendwie immer Thema, also so diese Endlichkeit. Auch in einer Form von Neugierde, glaube ich schon. Also das war auch das, was mich hinterher im Studium immer weiter stark beschäftigt hat. Und ich habe vor der Arbeit in der Hospizarbeit eben an der Uni in Bielefeld gearbeitet. Ja, und an der Uni ging es mir irgendwie so diese theoretische Beschäftigung damit, dass ich irgendwann dachte, so den Drang hatte, dahin zu gehen, wo man es auch tut.
Womit hast du dich in der Uni beschäftigt, dass diese Frage für dich aufgekommen ist?
Ja, ich habe promoviert im Bereich Philosophie und dort ging es um Zeitphilosophie. Und wir so als Menschen in der Zeit, irgendwann ist unsere Zeit eben bemessen. Mhm. Also von daher Neugierde, vielleicht auch Angst davor. So ein Stück Konfrontationstherapie und dann habe ich eben so den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ja.
Du hast das gerade gesagt, Melanie, du hast die Ausbildung dazu gemacht. Das heißt, man meldet sich jetzt nicht einfach bei dir, Kerstin, und sagt, ich will das jetzt machen und ab morgen geht's los, sondern das klingt so, als ob da noch ein Background irgendwie noch dazu gehört.
Ja, total. Also und ich glaube auch total wichtig. Mhm. Genau, also es war ein, Gott, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch so aus Erinnerung, es waren irgendwie 3 Monate, glaube ich, insgesamt, wo wir uns einerseits wöchentlich getroffen haben und zwischendurch immer auch noch mal einen Samstag, vollen Tag, glaube ich, nur 8 Stunden irgendwie um den Dreh. Genau, und wo es halt um die Beschäftigung ging, einerseits also recht fachlich mit Themen, also was passiert, wenn jemand stirbt, worauf muss ich mich da einstellen, wie verändert sich ein Mensch, der so das Leben beendet. Und andererseits aber eben, und was für diese Begleitung total wichtig ist, auch was hat das mit mir zu tun? Also warum bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen, mich damit zu befassen? Also wir hatten im Kurs auch mehrere, die selber die Hospizbegleitung erlebt haben als Angehörige und das deswegen gut fanden. So, aber dass da auch die Prüfung passiert, wie nah bin ich selbst eigentlich dran? Also habe ich gerade die Kraft, auch jemand anderem zur Verfügung stehen zu können, oder bin ich eigentlich gerade noch mit meinem eigenen Trauerprozess beschäftigt, oder vielleicht also auch sowas rauszukriegen, tickt mich was an? Also wenn ich zu einem Alkoholiker gehe und den mitbegleite und ich habe aber irgendwie Erfahrungen in der Familie mit Alkoholismus gemacht, ist das nicht das Beste, die beste Zusammenstellung gegebenenfalls. Und also so, dass diese Ausbildung auch einen ganz großen Teil Selbsterfahrung hat und einen ganz großen Teil sich mit seinem eigenen Tod auseinanderzusetzen hat und genau, einen damit sehr gut darauf vorbereitet. Und wir konnten, das fand ich auch eine gute Variante, wir konnten am Ende nochmal entscheiden, wollen wir jetzt wirklich Begleiter werden, sodass dann halt auch wirklich nochmal ein Gespräch kam, so, willst du es immer noch oder hast du unterwegs gemerkt, nee, ich brauche eigentlich wirklich was anderes oder ich halte das vielleicht doch nicht aus.
Kerstin, du hast gerade, weil Melanie zu dir rübergeguckt hat, genickt, als sie dich zur Ausbildung gefragt hat. Das signalisiert mir so ein bisschen, dass du mit dieser Ausbildung auch betraut bist quasi. Was sind das für Motivationen, die dir begegnet bei Menschen, die sagen, ich mache jetzt die Ausbildung zur Sterbebegleitung?
Ja, also Melanie hat das schon so angeschnitten. Es sind einige dabei, die selber Erfahrungen gemacht haben als Angehörige, gute oder schlechte. Also manche Leute sind da, die sagen, es war irgendwie so schwierig, zum Beispiel bei meinen Eltern, das kann auch anders gehen. So. Okay. Ja, oder andere haben gute Erfahrungen gemacht, was sie gerne weitergeben wollen. Ein anderer großer Teil ist tatsächlich auch da, der so sagt, so was Sinnvolles tun. Ja, irgendwie was Wesentliches. Ja, auch für andere Menschen da sein zu wollen. So. Es gibt auch einen Teil, die sagen, also die so aus dem Bereich der Pflege kommen, die sagen, wir möchten eigentlich an der Stelle ein bisschen vertiefen, weil das in unseren Ausbildungen gar nicht so schwerpunktmäßig drin ist.
Das stimmt, ja. Für die Leute, die uns zuhören und jetzt deren Interesse vielleicht geweckt ist und die selber jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, ob das ein Weg ist, den sie gerne gehen wollen, gibt es irgendetwas, wo ihr beide sagen würdet, das ist eine Fähigkeit oder eine bestimmte Sichtweise, die sinnvoll ist mitzubringen, wenn man Sterbebegleiter, Sterbebegleiterin werden möchte? Gibt es da sowas oder würdet ihr sagen, eigentlich alles Wichtige, das findet während dieser Ausbildung statt?
Ja, ich hätte eine Idee.
Also meine wäre, glaube ich, die Bereitschaft, sich halt wirklich auch mit sich selbst auseinandersetzen zu wollen.
Okay.
Und halt auch bei, also so den eigenen Schatten irgendwie auch anzugucken und die eigenen Ängste, weil ich glaube, ohne dem ist es sehr schwierig, das auszuhalten, was einem begegnet.
Wolltest du das auch sagen? Oder?
Nee, das war ein guter Gedanke, dass du angefangen bist, weil das bereitet vor, was ich im Kopf hatte, nämlich sich selber auch zurücknehmen zu können. So, und ich glaube, dass ich das erst kann, mich selber zurücknehmen, wenn ich selber vorher mal bei mir war und mich angeschaut habe. Also, ich sag mal, wenn ich den Menschen, den ich begleite, brauche für mich selbst, um an dem vielleicht heil werden zu wollen mit meinen eigenen Ängsten, das kann eigentlich nicht sein. Und dafür ist dieser Kurs auch gedacht und dafür sind wir auch als Koordinatoren gedacht, um als Gesprächspartner da auch irgendwie Rückhalt zu geben.
Ich würde gerne mehr über den Tod nochmal sprechen und über die Erfahrung, die ihr so macht während eurer Arbeit. Aber vorher gibt es die Aufgabe der Woche, fleißige Hörerinnen und Hörer kennen das, eine Aufgabe, die wie der letzte Gast immer für den aktuellen Gast zieht. Die letzte Frage wurde gezogen von Professor Dr. Frank Diekbreder. Sie lautet, gibt es in deiner Stadt Freiräume, wo Künstler sich verwirklichen können? Zieht die Stadt Kreative an und finden sie sich? Für welche Art von Kreativität fehlen Räume? Melanie.
Also jetzt muss ich mich outen, ich komme ja aus Bielefeld, ne?
Ich auch. Gar nicht. Alles gut.
Wir sind ein überregionaler Podcast.
Dann ist gut. Also mir fällt ganz spontan gerade was ein, wo ich mit meiner Bürogemeinschaft teilnehme. Und zwar gibt es die Raumstation in Bielefeld, wo gerade Bilder gesammelt werden unter der Aktion Ausdruck, also oder Ausdruck, so Corona-bedingt, je nachdem, wie man es benennen will, wo man Bilder einreichen kann, die dann gesammelt werden und verschiedene, also wie wir als Bürogemeinschaft oder halt auch Institutionen oder so, sich einfach Bilder daraus aussuchen und im Schaufenster präsentieren, sodass es so eine über die Stadt verteilte Kreativaktion ist, wo im Prinzip jedermann daran teilnehmen kann mit Fotos, mit Zeichnungen, Bildern oder so. Und das finde ich ist eine ganz schöne Aktion.
Das klingt total cool.
Ja, bei den anderen Fragen bin ich, muss ich gestehen, etwas überfragt, alles weil gut. Ich selbst so nicht so sehr im Kreativbereich unterwegs bin.
Kerstin, bei dir?
Ja, ich dachte bei der Frage auch so, ich bin vielleicht eher ein Naturmensch als ein Kulturmensch, aber bei Herford denkt man ja vielleicht immer gleich so ans Martha. Ich fand es aber total klasse, dass wir, also es ist jetzt liegt schon ein bisschen länger zurück, aber dass es zum Beispiel so für Streetart-Künstler und Graffiti-Sprayer einfach auch Plätze, Hauswände, Großes gab, die dann hier in der Stadt eben, ja, besprayt wurden. Und oder irgendwelche, wie heißen denn diese Elektrizitätskästen, die so an der Straße stehen.
Trafohäuschen, würde ich jetzt vorschlagen.
Ja, genau. Also eben die dann eben alle durchgestaltet wurden. Also sowas, das mag ich eigentlich ganz gerne.
Ja,
so
cool.
Kunst im Stadtbild.
Ja, stimmt. Das finde ich, da freue ich mich immer drüber, wenn ich dann irgendwie so an Stellen, wo man es nicht erwartet, dann so ein bisschen Kunst quasi entdecke.
Genau.
Das ist immer total witzig. So, Simon, du darfst dich auch noch mal outen.
Ich darf mich auch outen. Ja, ich komme nämlich auch aus Bielefeld tatsächlich. Also ich muss auch die Bielefelder Fahne jetzt hier hochhalten. Ich habe direkt, weil es eine Wortübereinstimmung gibt, an Freiraum 237 gedacht. Das heißt so, weil das ein Kunstatelier an der Herforder Straße 237 in Bielefeld ist. Da arbeitet eine Malerin, Sabine Larkemper heißt sie, glaube ich, und die hat ein Atelier geschaffen, das offen ist für Events, könnte man sagen. Es ist riesengroß und fantastisch toll. Man muss da kein Künstler, keine Künstlerin sein. Man kann da hinkommen und kann Action-Painting machen und so weiter und so fort. Und das ist einerseits etwas, was ich wahnsinnig toll finde, dass es sowas generell gibt. Und
hast du das mal ausprobiert?
Ich habe das nicht ausprobiert. Ein Freund von mir war leider. Ich wollte da immer hin. Ich habe noch irgendwann, habe ich da eine Einladung, einen Gutschein dazu bekommen. Aber dann ist diese verdammte Pandemie passiert und deswegen liegt es immer noch irgendwo rum und ich weiß gar nicht wo. Aber sobald das hier vorbei ist, bin ich auch definitiv da und Action-Painte mir meine Corona-bedingte Seele aus dem Leib.
Was muss man sich denn unter Action-Painting vorstellen?
Das ist so eine fantastische Geschichte, was Action-Painting ist. Das möchte ich dir gar nicht spoilern. Bitte, sobald das hier vorbei ist, geh auf YouTube, gib Action-Painting ein und lass dich einfach von dieser wunderbaren Kunstform verzaubern. Auch für Sie da draußen machen Sie das. Wenn Sie nicht wissen, was Action-Painting ist, ist es fantastisch. Es könnte was für Sie sein.
Das Thema, wenn ich mal so zurückgucke, Simon, wenn wir das Thema Tod besprechen, dann taucht es nun zum dritten Mal auf. Und ich würde sagen, das zweite Mal so dezidiert. Also wir haben angefangen mit einem Krankenhausseelsorger, wo es kurz zur Sprache kam. Dann hatten wir unsere Neujahrsfolge mit der Superintendentin Christa Olearius, wo es um Sterbehilfe ging. Und ja, auch die Frage nach Selbstbestimmung im Tod ganz stark. Und heute noch einmal dieser dezidierte Blick auf den Sterbeprozess. Melanie und Kirsten, was sind eure Erfahrungen, was beschäftigt Menschen in ihrem letzten Lebensphase besonders?
Das mit meiner bisherigen Erfahrung gar nicht so sagen. Das war sehr unterschiedlich in den Fällen, die ich erlebt habe. Also von eigentlich bis fast zum Ende nicht der Bereitschaft einzusehen, dass es so ist. Also wo ich, glaube ich, in den letzten Treffen immer noch da saß und Pläne mitgemacht habe und halt meine Begleitung das nicht wahrhaben wollte und das auch nicht gedanklich zugelassen hat, dass
das
es aufs Ende zugeht.
Okay.
Also da war es eher eine Besuchsreihe von mir. Bis hin wirklich zu, ja, was hinterlasse ich meinen Kindern bei einer relativ jungen Frau, die ich begleitet habe? Also wie kann ich vielleicht noch irgendwas dalassen, wo die Kinder sich an mich erinnern? Und ja, oder so ein Rückblick aufs Leben auch. Also was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen? Das war echt unterschiedlich. Also es war total typenabhängig, hab ich so den Eindruck, dass das sehr zu den Personen passte, so was ich kennengelernt habe, womit sie sich so beschäftigt haben.
Das ist vielleicht ein bisschen davon abhängig, wie Tod und Sterben überhaupt in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Also ich erzähle mal einen Schwank aus meiner Ausbildung. Als Pfarrer hat man viel mit Tod und Sterben zu tun. Und das, was uns beigebracht wurde, nicht nur im Vikariat, also in der praktischen Ausbildung, sondern schon im Studium war, Sterben ist heute was anderes als früher. Früher sind Menschen im Kreis ihrer Familie gestorben. Und man hatte sehr viel Kontakt und mittlerweile ist Sterben hoch professionalisiert und hochgradig privatisiert. Also sobald jemand todkrank ist, landet er an einem Ort, wie beispielsweise einem Hospiz oder einer bestimmten Station im Krankenhaus, wo wir Menschen hier draußen, die wir gesund sind und uns des Lebens freuen, quasi mit dem Sterben überhaupt gar nicht mehr in Kontakt kommen. Und ich habe bei den Beerdigungen, die ich mache, habe ich immer festgestellt, dass für viele Leute die Tatsache, dass wir alle einmal sterben, zwar irgendwie etwas ist, was die begriffen haben, rein vom Verstand her, aber was die unglaublich unerwartet trifft, weil es unglaublich wenig Berührungspunkte gibt. Deckt sich das mit euren Erfahrungen oder ist das veraltetes Bücherwissen von einem Theologen?
Nee, kann ich genauso teilen. Also, dass vieles irgendwie, was auch so Angst macht, damit auch zusammenhängt, dass es so fremd geworden ist.
Okay.
So, und dass vielen Menschen deswegen auch Umgangsstrategien, Umgangsrituale oder auch Worte, Sprache dafür fehlt. Den Angehörigen oft stärker als den Menschen, die jetzt irgendwie selber sterbend sind, die sich auch spüren, dass es zu Ende geht. Und das ist das, was ich so im Lauf der Jahre eigentlich relativ oft mitbekommen habe, dass die so in diesem Prozess ist, irgendwie so zu akzeptieren, dass es zu Ende geht, dass die sterbenden Menschen häufig an der Stelle sozusagen weiter sind, weil die Kräfte eben schwinden, als die Angehörigen das zulassen können. Das ist nicht immer so, aber das macht es manchmal, finde ich, auch für euch Begleiter so schwierig, wenn man dann merkt, irgendwie, da sind auch Angehörige, die überhaupt nicht loslassen können.
Okay. Kommt das häufiger vor oder würdest du sagen, das ist eher die Ausnahme? Also findet so ein Prozess statt, der das ermöglicht in den meisten Menschen, die ihr begleitet? Oder ist das eher die Regel, dass der Tod wirklich keinen Platz mehr in der Wahrnehmung der meisten Menschen hat?
Ich erlebe es auch unterschiedlich. Merke aber dort an den Stellen, wo wirklich, also es hat auch was so mit diesem körperlichen Empfinden zu tun, wo das irgendwie ja, sich so stärker in den Vordergrund drängt und vor allen Dingen Kräfte nachlassen, dass da dann irgendwie sowas kommt wie, ja, auch zur Ruhe finden wollen. Ich erlebe es aber auch, vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie stark Menschen am Leben hängen und wie stark die Hoffnung so ist. Ich habe so in meiner eigenen Familie bei meinem Vater erlebt so, und das fiel mir jetzt so als Mitarbeiterin im Hospizdienst so schwer, weil ich so Vorstellungen davon habe, wie denn ein friedliches Sterben aussehen könnte. Und dazu gehören nicht unbedingt Chemotherapien bis zum Schluss mit starken Nebenwirkungen. Und mein Vater, der wollte alles bis zum Schluss, weil der gehofft hat, es würde gut werden. Und dann irgendwie so zu akzeptieren, ja, das ist aber sein Weg gewesen, diesen Weg auch überhaupt gehen zu können, an dieser Hoffnung festzuhalten, dann ist es auch so.
Eike, du hast es gerade gesagt, das ist das dritte Mal, dass wir uns in diesem Podcast mit Tod und Sterben beschäftigen und das zweite Mal richtig explizit. Nach der letzten Folge, du hast es gerade schon gesagt, wo es vor allem um Sterbehilfe ging, haben mich ein paar Leute auf diese Folge angesprochen und haben gesagt, ja, das ist ja alles ganz, ganz spannend, aber über das Sterben habe ich selbst irgendwie noch nie nachgedacht. Was kann ich denn eigentlich tun, um mich diesem Thema ein bisschen anzunehmen? Und ich habe festgestellt, da gibt es einige Menschen, die haben jetzt mehr als nur begriffen, dass auch sie endlich sind und irgendwann sterben werden. Aber vielleicht, weil die Gesellschaft so mit dem Thema umgeht, wie wir es gerade hier skizziert haben, ist es für die wahnsinnig schwierig, sich selbst ihrer eigenen Endlichkeit zu stellen. Habt ihr Tipps quasi aus eurem Repertoire, was Menschen tun können, um sich damit selbst in Kontakt zu bringen? Weil es ist ja ein Thema, was uns alle angeht, also ob wir wollen oder nicht, die wenigsten von uns wollen.
Ich glaube, da spielt dieses Thema Ängste wieder mit. Also Melanie, du hattest das gerade auch selbst gesagt, in diesem Selbststellungsprozess quasi, wenn man diese Ausbildung macht, dass man ja auch da so über die eigenen Ängste vielleicht vom Thema Tod stolpert. Die sind ja vielleicht auch nochmal anders, als wenn man das jetzt quasi jetzt in der Hoffnung, dass man mit dem Thema Tod vielleicht noch Zeit hat vielleicht, aber dann direkt konfrontiert wird, weil ein Angehöriger oder weil man selber vielleicht in einem Sterbeprozess ist. Wie geht man mit diesen Ängsten um? Wie begegnet man denen?
Also ich glaube grundsätzlich, hingucken ist so das, was so mein Tipp ist. Also natürlich ist das genau das, wovor ich Angst habe, von daher schwierig zu machen. Mhm. Aber letztlich ist eigentlich die Erfahrung, dass eine Angst, wenn ich hinschaue und mich ihr stelle, in der Regel kleiner wird als größer. Also sobald ich anfange, mich nicht nur mit den Ängsten drumherum auseinanderzusetzen, sondern auch wirklich reinzuspüren, welche Angst ist da? Also ist das die Angst, dann nicht mehr da zu sein? Oder ist das die Angst, was passiert mit meinen Angehörigen? Oder ist das die Angst, wird es wehtun? Also das ist so die Frage dahinter, wovor genau habe ich eigentlich Angst? Also das zu erforschen, ein wenig Angst nimmt, weil man sich damit befasst und es damit ein bisschen greifbarer wird und nicht nur so ein diffuses Angstgefühl ist von, okay, ich will gar nicht hingucken. Dadurch wird Angst in der Regel eher kleiner als größer.
Gibt es da Sachen, wo ihr feststellt, also die Menschen helfen quasi auch mit der eigenen Angst vom Tod umzugehen? Also mal vielleicht über den Glaubensthema hinaus auch. Also wir als Kirche vermitteln ja irgendwie vielleicht auch ein Bild von Tod oder von Hoffnung über den Tod hinaus. Mhm. Aber das ist ja ganz, also es ist ja ganz unterschiedlich. Also was hilft Menschen in diesen letzten Phasen?
Ja, und als Pfarrer muss ich sagen, oftmals das halt, glaube ich, nicht, was du gerade sagst. Ne? Also klar, natürlich, wir vermitteln ein bestimmtes Bild von Sterben und von Hoffnung, aber zumindest in den Seelsorgegesprächen, die ich hatte, war das für die wenigsten Menschen tatsächlich irgendwie was, woran die sich wirklich festhalten konnten. Ne? Also vielleicht auch die Frage, ist das, was wir tun, eigentlich ausreichend oder müssten wir mehr oder andere Sachen tun?
Ich mache gerade selber eine spannende Erfahrung, weil ich in der Begleitung einer Dame bin, die auf die 90 zugeht und die gesagt hat, ich möchte jemanden, der mich begleitet und zum Gespräch zur Verfügung steht, weil ich habe solche Angst vorm Sterben. Okay. Nee, stimmt gar nicht. Nicht vorm Sterben, vorm Tod. So. Weil das ist manchmal auch noch so, finde ich so, die Leute, die sagen so, ich habe Angst vorm Sterben, das ist oft irgendwie auch so was Körperliches oder was passiert da oder werde ich Schmerzen haben oder so. Und an der Stelle kann man natürlich irgendwie mit Palliativdienst oder was auch immer ansetzen.
So. Ich wollte gerade sagen, das ist spannend, das müssen wir differenzieren. Ja. Angst vorm Sterben habe ich auch, Angst vorm Tod habe ich nicht. Wovor hat denn die Dame Angst?
Ja,
was ist
und sie sagte ganz deutlich, dass ich nicht mehr bin. Ich kann mir nicht vorstellen, was dann ist. Ich wäre gerne gläubiger, als ich es bin. Ich zweifle total, dass es danach irgendwie weitergeht, weil ich, ne, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Und ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr zu sein.
Das kann ich total nachvollziehen, ja. Weil das kann ich mehr nachvollziehen. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel keine Angst vorm Sterben, aber ich glaube, ich habe Angst vorm Tod. Hm. So, also vor diesem Nicht-mehr-Sein. So, diesen Zustand dann so des Seins oder Nichtseins oder was auch immer. Das ist, glaube ich, das finde ich ganz, also.
Wie konnten Sie ihr helfen? Also wie konntest du ihr helfen, Kerstin?
Ja, ich glaube noch gar nicht. Nein, also erstmal ist, glaube ich, es hilfreich, einfach jemanden zu haben, der sich erstmal drauf einlässt. Mhm. Und im Moment sind wir so ein bisschen dabei zu schauen auf das Leben, was sie geführt hat. Also weil auch das ist so eine Erfahrung so im Laufe der Jahre, dass ich den Eindruck habe, je weniger zufrieden ich mit dem Leben bin, wie ich es geführt habe, desto größer ist es, dieses Leben verlassen zu müssen, desto mehr Angst habe ich davor.
Das leuchtet mir sofort ein.
Ja, und das kristallisiert sich bei ihr auch raus, obwohl es sehr spannend ist, weil das eine Frau ist, die für ihre Generation, die hat unglaublich viel erlebt, im Guten wie im Schlechten. Also das Leben ist prallvoll, da könnte man 3 Romane drüber schreiben. Und trotzdem zeigte sich so, sie hat eigentlich nicht das Leben gelebt, so mit ihrer Zustimmung, so wie sie sich das für sich vorgestellt hat. Und das macht es ihr im Moment so schwer, an vielen Stellen so fremdbestimmt gewesen zu sein.
Mhm. Also ist sie einfach noch nicht das wird ja auch vielen Menschen so gehen. Also ich kenne auch Menschen, bei denen ich sagen würde, ist es genauso. Also die Angst ist davor am größten, dass man auf einmal keine Optionen mehr hat, dass man nicht das gemacht hat, was man machen wollte mit seinem Leben und dass nun auf einmal die Zeit knapp wird.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also das Gefühl vielleicht, was wir uns vielleicht auch gegenseitig vermitteln, du kannst dein Leben steuern und jetzt kommt man an einem Punkt, wo du gar nicht mehr eingreifen kannst, wo du einfach merkst, was passiert gerade. Und das ist dieser letzte Punkt, wo ich nicht drauf, also was dann passiert, quasi nicht Einfluss nehmen kann.
Und ich glaube, das ist das Spannende in der Begleitung dabei, also auf die Frage auch, wie man helfen kann. In der Sache kann ich ja nicht helfen, da muss die Person alleine durch. Mhm. Aber da zu sein und das mir anzuhören, also auch wirklich hinzuhören und nicht, wenn jemand sagt, ich habe Angst, zu sagen, ach, du brauchst doch keine Angst haben. Oder wenn jemand traurig ist, nicht zu sagen, Mensch, aber guck doch mal, wie viel Tolles um dich rum ist und du hast doch wenigstens noch ein warmes Bett und was zu essen, anderen geht es viel schlecht. Also zum Bösen, ja, nicht, dass das jemand genau, so sagt. Richtig, aber das auszuhalten und daneben zu sitzen und vielleicht auch sogar mitzuweinen und zu sagen, es ist schrecklich, dass es vorbeigeht. Oder es ist total beängstigend und das kann dir keiner nehmen, ist manchmal viel, viel befreiender für die Person, die das hört, als alles, was man tun könnte oder was man ändern könnte. Also einfach dieses Zusprechen, dass es richtig ist, was man gerade fühlt.
Welche Bedeutung hat körperliche Nähe in diesem Sterbeprozess?
Also ich kann es gar nicht sagen. Also ich erlebe das, dass es manchmal als beruhigend angesehen wird, wenn man eine Hand hält oder auch nah da ist, dass man so auf der Bettkante sitzt und nicht auf dem Stuhl nebendran. Ich habe das aber auch schon eher distanziert erlebt, also wo ich eher am Fußende saß, was allerdings auch krankheitsbedingt war, weil die Person nur noch gut geradeaus gucken konnte und nicht mehr irgendwie seitlich oder so.
Finde ich auch so. Also ich muss sagen, also je nachdem auch, wo der Mensch so steht, wir begleiten ja auch oft Menschen, die eine Demenz haben. Und an der Stelle sind natürlich Gespräche oder so, das ist nicht mehr das, was zählt. Und da ist, oder bei anderen Krankheitsbildern auch, wenn jemand sich verbal nicht mehr ausdrücken kann oder so, ist Berührung so das, was bleibt. Und wo sich unglaublich viel drüber mitteilt, aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch das, was am stärksten hier hält, hier in dieser Welt hält. So, und wo man manchmal auch merkt, dass Menschen, die vielleicht sehr gut haben konnten, wenn da einfach ein Kontakt war, sich so in den letzten Stunden oder so dem dann entziehen. Also da habe ich immer so das Gefühl, so, oh ja, hier macht sich jemand auf den Weg, der möchte auch nicht mehr festgehalten werden. So.
Wie hat sich euer eigenes Bild von Tod und Sterblichkeit verändert während eurer Arbeit? Also man hat ja vielleicht irgendeine Vorstellung davon, wenn man so in diese Arbeit startet und dann erlebt man ja das ja sehr häufig quasi. Verändert das Bild, das man auf Tod und Sterben hat?
Spannend, bei mir hat das eher verändert, wie ich aufs Leben gucke.
dann auch das ist interessant.
Also ich weiß auch, dass ich irgendwie bei meinen ersten Begleitungen oder bei einer meiner ersten Begleitungen im Auto saß und so als Beraterin ist man ja relativ oft auch einfach unter Druck, also Zeitdruck. Und ich hatte immer so im Kopf den Satz, naja, es stirbt ja keiner. Also wenn du zu spät kommst, ist nicht schlimm. Und als ich dann halt zur Begleitung fuhr, dachte ich, oh Mist, hier funktioniert der Satz nicht, ne? Also da stirbt ja jemand, also nicht in dem Moment, wenn es gut läuft, aber es macht es irgendwie anders und darüber kam aber auch der Gedanke, naja und letztlich sterben ja alle anderen Menschen auch, nur nicht so akut vielleicht und ich klaue denen ja Zeit, wenn ich zu spät bin. So, also dadurch hat sich so die eigene Lebenszeit oder also auch und auch die meiner Mitmenschen für mich nochmal ganz anders in den Mittelpunkt oder so in den Blickpunkt gelegt von verschwende keine Zeit. Also das ist so das Hauptsächliche, glaube ich, was ich nochmal mit. Und auch dieses, was ist wirklich wichtig. Also dass es am Ende um Beziehungen geht und um darum, im Kontakt zu sein und was zu erleben und nicht darum, einen fancy Job zu haben und irgendwie ein schickes Auto.
Und also reich zu sein.
Ja. Ist toll, also keine Frage. Aber das ist nicht das, worum es geht im Leben irgendwie am Ende.
Ja. Ja, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hätte ich mal mehr verdient, hätte ich mal mehr gearbeitet. So, das war es nie. Für mich ist es auch so, dass es eher das Leben verändert hat und ich das Gefühl habe, so das Einzige, was die Angst vor Tod und Sterben lindern kann, ist genügend zu leben, so wie ich das will. Und mein eigenes Leben auch zu spüren, nicht einfach nur, also das zu machen, was ich wirklich aus vollem Herzen tun will. Das geht natürlich nicht die ganze Zeit, aber das einfach vor Augen zu haben, so so mein Leben mit einer eigenen Zustimmung zu führen, das ist einfach so. Und dass das eine Dringlichkeit hat, so, das ist, wird mir eigentlich immer klarer.
Ja. Genau, und was sich bei mir noch massiv verändert hat, ich habe seitdem eine Patientenverfügung. Ich habe über mein Testament nachgedacht und habe so diesen ganzen Formalkram, nenne ich ihn mal, der jetzt nicht so viel Spaß macht eigentlich, ausgefüllt. Also das habe ich mit meiner Mutter zusammen gemacht. Wo wir halt wirklich auch Beerdigung geplant haben, welche Lieder sollen gespielt werden, wer soll an Bekannten dabei sein, wer soll überhaupt informiert werden, wenn es so ist. Mhm. Genau, also das war, das weiß ich nicht, ob ich das sonst so früh schon gemacht hätte, aber darüber war irgendwie so ein Zugang darüber auch nochmal leichter, beziehungsweise ich habe ja nochmal anders gesehen, was passiert, wenn es nicht geklärt ist und was ich eigentlich meinem Umfeld für einen Gefallen tue, wenn ich sage, wie ich es haben will und die nicht in der Trauerphase entscheiden müssen.
Das kann ich als Pfarrer zu 100% unterstreichen. Also es hilft uns wahnsinnig tatsächlich, wenn vorher Gespräche gelaufen sind und man nicht in eine völlig kopflose Atmosphäre stolpert. Aber natürlich alles so, wie es Zeit und Raum hat in dem Moment. Das klingt fantastisch und als hätte sich mit der Beschäftigung viel in euren Leben geordnet. Nun kann aber wahrscheinlich nicht jeder, der ein bisschen die Notwendigkeit sieht, sich mit diesem Thema beschäftigen, eine Ausbildung zum Sterbebegleiter, zur Sterbebegleiterin machen. Gibt es Möglichkeiten für Menschen, irgendwie eure Arbeit mal kennenzulernen oder von dem, was ihr gerade sagt und wisst über den letzten Lebensabschnitt zu profitieren, ohne nur unseren Podcast zu hören? Ich meine, das ist auch nett, aber...
Ja. Also im Grunde, wenn man sich informieren möchte, man kann natürlich jederzeit einfach anrufen. So. Aber wenn wir jetzt nicht gerade Corona-Zeit haben, machen wir auch also immer einiges an Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, so auch, also manchmal auch kulturelle Dinge, so wo jeder herzlich eingeladen ist, einfach zu kommen. Und hinterher gibt es eigentlich immer noch Wein und ein bisschen Imbiss und dann kann man so in Kontakt kommen, wenn man da Fragen hat, einfach auch mal locker ins Gespräch zu kommen.
Also und was tatsächlich in Planung ist? Sind so, also die habe ich noch auf der Liste, ich bin noch nicht so weit, aber so in einem Sinne von einem Blog darüber zu berichten und gegebenenfalls sowas wie Sprechstunden über den Tod oder sowas anzubieten. Es ist alles noch in Entwicklung, deswegen kann ich jetzt noch keine Website oder sowas dazu sagen, aber ich glaube, also mein Gefühl ist halt auch, dass da ein Riesenbedarf ist, darüber zu sprechen und irgendwie, wenn ich auf einer Party erzähle, dass ich das mache, habe ich meistens halt gleich die nächsten 5 Todesfälle erzählt bekommen, wie andere das erlebt haben und so.
Selbes Phänomen, wenn du auf eine Party gehst und erzählst du bist Pfarrer. Das ist, aber dann, nee, da musst du dich aber auch noch für Hexenverbrennungen und Kreuzzüge rechtfertigen. Das ist eine Extra. So. Aber ja, ich kenne das Gefühl.
Vielen Dank erstmal für diese, also das waren ja auch sehr persönliche Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Ganz lieben Dank. Wir würden jetzt gerne mit euch, weil ich glaube, dass es auch ein Thema ist, was man auch zwischendurch einfach dann erstmal sacken lassen muss vielleicht. Mhm. Und was jetzt, ich hab Impulse mitgenommen so, aber ich merke, da muss ich auch erst nochmal dann irgendwie das auch drüber nachdenken. Aber wir wollen mit euch unser Entweder-Oder-Spiel spielen. Ihr seht es auf eurem Zettel nur als Ankündigung. Fleißige Hörer kennen es schon. Es gibt es auch in anderen Podcasts und irgendwie auf anderen sozialen Medien. Wir nennen euch gleich 2 Begriffe, zum Beispiel
Kaffee oder Tee.
Und ihr sagt?
Ich habe es gar nicht gehört, was?
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sehr gut. Oh, einstimmig, sehr schön.
Ja. Sehr ja, verstanden. Jetzt müssen wir uns beide nochmal absprechen. Okay, magst du mit Melanie starten?
Genau, ich fange an. Also ich stelle nur dir Fragen, du darfst gerade zuhören.
Es sind 11 Fragen, 2 Begriffe, für die man sich entscheidet. Du darfst einmal schieben.
Das ist noch wichtig, genau. Also einmal darfst du sagen, boah, dazwischen kann ich mich nicht entscheiden und darfst einmal weiter sagen.
Okay.
Alles klar?
Alles
dann
klar.
Geht's jetzt los. Fernsehen oder Buch?
Buch.
Klassische Kunst oder moderne Kunst?
Modern.
Netflix oder ÖRR?
Netflix.
Reden oder doch lieber keine Bühne bieten?
Reden.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Facebook oder Instagram oder Twitter?
Twitter.
Oh, okay.
Auf jeden Fall.
Ja, hier, endlich.
Taz oder NZZ?
Ich schiebe.
Okay. Sarg oder Urne?
Urne.
Spenden oder selber helfen?
Selber helfen.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Na toll.
Ist schwierig, ich weiß. Und du darfst nicht mehr schieben.
Aber es ist wichtig.
Oh, okay. Es ist wichtig, ja, richtig.
Harry Potter.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Kerstin, jetzt für dich. Du darfst auch einmal schieben. Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Impfen oder noch warten?
Impfen.
Döner oder Currywurst?
Currywurst.
Zu Hause oder in der Einrichtung?
Zu Hause.
Neubau oder Altbau?
Altbau.
Sarg oder Urne?
Urne.
Party machen oder zu Hause bleiben?
Mittlerweile muss es die Party.
In Zeiten ohne Corona dann. Träumer oder Realist?
Realist.
Herz oder Kopf?
Herz.
Facebook, Instagram oder Twitter?
Das schiebe ich.
Fernsehen oder Buch?
Buch.
Vielen Dank.
Das waren die Fragen. Habt ihr selbst, Melanie, ich fange mal mit dir an. Hast du selbst Fragen zu einigen der Fragen, die ich dir gestellt habe, wo es irgendwie nicht ganz klar war, zwischen was du dich entscheiden musstest oder was du ganz besonders fies fandest?
Harry Potter und Herr der Ringe war
Warum?
Besonders fies.
Warum ist das fies? Bist du in beiden Universen zu Hause? Oder?
Ja.
Okay. Hast du beides gelesen? Hast du beides? Okay.
Beides gesehen und beides gelesen.
Und beides gelesen. Welche Filmumsetzung findest du besser für das jeweilige Werk? Das ist noch so eine schwere Frage.
Das ist noch schwieriger.
Das machen wir demnächst als Anschlussfrage. Das ist ausgezeichnet.
Oh Gott, besser. Also filmisch habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich mag die Harry Potter-Filme noch ein bisschen lieber, weil ich einfach dieses zauberisch-magische in der Umsetzung so toll finde.
Gehangen hast du bei der Frage, reden oder keine Bühne bieten. Wie hast du das verstanden, die Frage?
Das habe ich am Anfang erst also akustisch gar nicht verstanden und dann dachte ich, keine Bühne bieten und habe es dann am Ende so ausgelegt von, ich muss meine Meinung sagen und damit Bühne nutzen.
Mhm. Mhm. Zu Hause oder Einrichtung, Kerstin? Da war für dich ganz klar zu Hause. Wie hast du die Frage verstanden?
Ich hatte sie nochmal so ans Thema zurückgebunden. Mhm.
Mhm. Und da für dich persönlich ist das zu Hause sterben vor zum Beispiel einem stationären Hospiz?
Ja, das würde ich so, also ich sag mal, es kommt auch wieder auf die Situation an. Es gibt Situationen, da würde ich mich zu Hause vielleicht auch nicht mehr gut aufgehoben und sicher fühlen. So. Aber wenn ich es mir so wünschen dürfte, dann wäre ich einfach so gerne im Vertrauten und in der Geborgenheit. So. Und das wäre für mich zu Hause, so in meinem Nest.
Obwohl ich bei der Frage spannend finde, dass ich bei Einrichtungen auch zu Hause gesagt hätte, hättest du zu Hause oder Hospiz gefragt, hätte ich Hospiz gesagt.
Okay, was ist für euch der Unterschied zwischen Einrichtung und Hospiz?
Ich finde, Einrichtung klingt so nach Verwahren. Also okay. Es hat für mich so eine Konnotation von Verwaltung und groß.
Wir versuchen immer nicht so eindeutige Fragen zu stellen, dann bleibt es spannender, weil man erstmal drüber nachdenken muss, was eigentlich gemeint ist.
Damit sind wir schon am Ende unseres kleinen Podcasts.
Na, stopp, wir müssen noch eine neue Frage der Woche ziehen. Das ist ganz wichtig, das haben wir vergessen.
Jawohl.
Das haben wir schon mal vergessen. Ihr?
Dann leite mal den Wahlprozess ein.
Ich leite den Wahlprozess ein. Vor euch liegt ein Stapel mit Karten und ihr müsst nun für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin, so genau wissen wir es gerade jetzt auch noch nicht, eine neue Frage ziehen. Das müsst ihr jetzt einmal, ihr müsst jetzt glaube ich einmal schnick, schnack, schnuck machen, wer von euch das macht, weil darauf sind wir nicht vorbereitet, dass hier zwei sitzen.
Ja.
Okay, wir machen's so, genau. Eine Frage einfach ziehen und dann einmal alles drauf vorlesen, was draufsteht.
Audiokommentar, Melanie macht aus dem Kartenstapel einen Fächer und Kerstin hat jetzt eine Frage gezogen. Und die Frage lautet?
Welche Menschen, denen du heute begegnest, haben gute Nachrichten? Welche brauchen gute Nachrichten? Was für gute Nachrichten sind das?
Ein Fragenklassiker.
Ein Fragenklassiker, genau, hatten wir schon einmal.
Fantastisch. Das war gar nicht schlimm. Nee. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommt noch der kleine Hinweisblock. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie einen Gedanken zu dieser Folge haben oder uns ein Feedback geben möchten, dann machen Sie das doch bitte an die Adresse
podcast@marienkirche-herford.de.
Genau. Und nun ganz lieben Dank, liebe Kerstin, liebe Melanie, dass ihr bereit wart, euch unseren Fragen zu stellen und so offen quasi dieses Thema, was ja auch nicht ganz einfach ist, hatten wir ja schon, irgendwie zu besprechen und so zu begegnen. Genau, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Danke, Simon.
Gerne, gerne. Danke, Eike.
Und wie immer hat das letzte Wort unsere Gäste.
Ja, herzlich gerne. Vielen Dank für das Gespräch. War schön bei euch. Und könnte man eigentlich einen Tag draus machen, weil es sind ganz viele Gedanken zu diesem Thema, was vielleicht jetzt nur angetickt ist.
Also ich finde total toll, dass es so eine Resonanz hat, dass ihr die dritte Sendung über das Thema Tod macht. Von daher finde ich, wie schön, dass es so ein Interesse weckt und immer mal voll reingehen, würde ich sagen. Danke euch für die Gelegenheit, darüber zu sprechen.